Deutschlandfunk Kultur. Fazit Spezial.
Heute live aus dem Haus der Berliner Festspiele. Das Theatertreffen beginnt, wie immer, Anfang Mai. Und wir sind dabei, also bei der großen Leistungsshow der deutschsprachigen Bühnen. Einmal im Jahr zeigen sich hier die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen der Saison.
Das Beste also, was das Theater in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bieten hat. Ausgewählt von einer KritikerInnen-Jury. Gute 2 Wochen lang gibt's also eine Feier des richtig guten Theaters in dunklen Zeiten. Oder wie Matthias Pees, der Intendant der Berliner Festspiele, zur Begrüßung sagte:
Herzlich willkommen im Abgrund.
Ja, und vom Abgrund war dann heute bei den Eröffnungsreden relativ oft die Rede an dem Tag, an dem der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Aber auch an einem Tag, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gerade gehört, an dem der Berliner Kultursenator Joe Giallo sein Amt zurückgegeben hat oder zurückgetreten ist von seinem Amt, weil er weitere Kürzungen, so hat er es gesagt, nicht vertreten kann und offenbar die Schließung bedeutender Kulturinstitutionen im Raum steht. Ja, und natürlich ist das auch viel im Publikum heute diskutiert worden. Dieser Rücktritt Giallos und das, was hinter dieser Nachricht steckt, das beschäftigt uns hier gleich. Aber natürlich tauchen wir auch ein ins Programm des Theatertreffens.
Genau, gute 2 Wochen lang gibt es hier die ganze Bandbreite des Theaterschaffens zu erleben. Wir geben Ihnen einen Vorgeschmack darauf. Heute in der Sendung mit vielen Gästen, mit der Schauspielerin Bettina Stucki, mit Salomon Bausch, dem Sohn von der Choreografin Pina Bausch und natürlich der Leiterin des Berliner Theatertreffens, Nora Härtlein-Hall. Und auch das Ende des Lebens wird Thema sein beim Theatertreffen in Form einer VR-Installation, Virtual Reality-Installation. Dies und vieles mehr also in dieser Stunde.
Ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind und sagen herzlich willkommen.
André Mumot.
Und Susanne Burkhardt. Ja, vor knapp einer Stunde ging die Eröffnungspremiere zu Ende. Bernarda Albers Haus, inszeniert von Katie Mitchell. Ziemlich harter Stoff für einen Eröffnungsabend, ziemlich düster auch. Tolle Darstellerinnen aber auch. Und eine von den Darstellerinnen ist jetzt gleich bei uns. Ah, nee, stimmt gar nicht. Sie ist schon bei uns, hört uns auch schon zu. Aber wir hören vorher mal kurz, um so einen Eindruck zu kriegen, wie das heute Abend klang, in den Abend rein. Wir hören Bernarda Alba, heute gespielt von... Nee, wir wollten eigentlich...
Eigentlich wollten wir noch mal darüber
über
sprechen,
Claudia
Roths wie der
Rede
Abend
sprechen.
Begrüßt wurde, nämlich stimmt. Durch Claudia Roth. Das sollten wir vorher noch vorweg schicken, denn damit ging es heute los.
Das ist wahr. Claudia Roth, die Grünen-Politikerin, die hat sich nämlich heute eigentlich verabschiedet von der Theaterwelt oder vom Theatertreffen. Sie hat als Staatsministerin für Kultur und Medien ihren Abschied gegeben. Ein letztes Mal hier beim Theatertreffen mit ihrer eigenen leidenschaftlichen Art eine wichtige Frage gestellt.
Was ist Kultur uns wert? Meine Antwort war und meine Antwort ist ganz klar. Kultur ist kein Beiwerk, ist kein Bonus, ist kein nice to have. Kultur ist der Sound unserer Demokratie, ist die kollektive Vorstellungskraft, unsere kollektive Vorstellungskraft, unser Spiegel, unser Stachel, unsere Möglichkeit, uns selbst zu übersteigen.
Ja, große Worte von Claudia Roth, der Sound unserer Demokratie, den werden wir auch hören hier beim Theatertreffen. Heute ging's los allerdings, wir haben es schon gesagt, in finsterer Weise an einem ziemlich beklemmenden, klaustrophobischen Ort, Bernarda Albers Haus. Geschrieben 1936 von Federico Garcia Lorca, bearbeitet hat es vor kurzem Alice Birch, dieses Stück. Und Katie Mitchell hat es am Deutschen Schauspielhaus Hamburg inszeniert. Heute wurde damit das Theatertreffen eröffnet.
Genau, das Schauspielhaus Hamburg, das Theater des Jahres übrigens auch. Nach dem Tod des Vaters leben in diesem Haus Bernarda mit ihren 5 Töchtern, haben sich so eine lange Trauerzeit verordnet, dürfen das Haus nicht verlassen und die Mutter versucht jetzt mit allen Mitteln die Töchter abzuschotten vom Außen und wir kriegen jetzt mal den Eindruck, wie das klingt und hören Julia Wieninger als diese Bernarda.
Ich habe den Sturm kommen sehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so bald über uns hereinbricht. Warum tut ihr mir das an? Aber so alt bin ich noch nicht. Und ich habe 5 Fesseln. Für jede von euch eine. Und ich habe dieses Haus, 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 dieses Haus. Haus, das mein Vater gebaut hat, so gebaut, damit das Unkraut und das Gras dicht wachsen und uns die Welt nicht findet.
Ja, das ist die Bernarda. Ein starker Eindruck jetzt auch mal aus dem Stück. Und die Großmutter im Stück, also die Mutter von Bernarda, die hat Bettina Stucki gespielt. Sie ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen bei Fazit. Ist das besonders aufregend, das Theatertreffen zu eröffnen? Und ist da noch ein besonderer Druck in der Luft?
Ja, meistens schon. Also weil man auch so, man kommt ja mit seiner Arbeit und das ist ja nicht... Das hat ja kein Konzept in Richtung, das ist dann die Eröffnung oder sonst was. Und dann wird man halt in diese Situation geworfen und weiß natürlich auch nicht, was erwarten die Leute oder wie reagieren die. Und das ist wirklich ein harter Stoff. Also darauf, ich weiß nicht, wie man Lust oder so hat, aber es ist schon hart, ja.
Gerade an einer Premiere, wo eigentlich alle so ein bisschen in Feierstimmung sind, da muss man sich da wirklich drauf einlassen.
Ja, ich glaube schon. Und es ist halt ein wahnsinnig geschlossenes System, in dem wir da sind, mit eindeutig eigentlich vierter Wand oder nicht eigentlich, wirklich vierte Wand, was bei Katie Mitchell sowieso ist. Und mit einer relativ komplizierten oder komplexen Struktur, wie das Stück an sich geschrieben ist und auch wie sich das, glaube ich, anhört. Ich glaube, man muss sehr reinfinden, das ist gar nicht so einfach.
Das Setting ist ja wie so ein Setzkasten, so ein riesiger. Jede Tochter hat ein eigenes Zimmer und man sieht, dass das wirklich sehr genau durchchoreografiert ist. War das schwierig? Es gibt ja so rhythmische Sachen, auf die man sprechen muss, damit es sich alles aufeinander abstimmt. War das schwierig, das zu proben und dann auch zu spielen?
Ja, das ist nicht ohne, weil das, es ist unterschiedlich. Es gibt Textpassagen, die sind sozusagen frei und dann gibt's noch Click-Tracks, heißt das bei uns, was dann auch noch musikalisch ist und dann ist es erst recht rhythmisch.
Das hat man so auf den Ohren, ja, über den Kopfhörer, diese Click-Tracks, oder?
Nee, wir hören das wirklich so, wie ein Zuschauer das hört und wir haben das einfach gebimst, bis der Arzt kommt sozusagen. Und das ist relativ schwierig, weil du auf, du reagierst natürlich auf Sätze einerseits von deiner Kollegin, die dich wirklich betreffen und die wirklich eine Frage an dich sind oder eine Reaktion. Und dann hörst du auch noch auf eine ganz andere Szene, wo unter Umständen dein Stichwort gar nicht das ist von deiner Kollegin, sondern das aus einer anderen Szene, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Sprich, im Idealfall ist es eigentlich Subtext, bereichender Subtext, der nicht eins zu eins mit der Szene zu tun hat, der aber natürlich thematisch trotzdem artverwandt ist und diese Reibung ist im Idealfall interessant.
Nun sprechen wir ja im Theater gerade im Augenblick sehr viel über weibliche Selbstermächtigung und so positive Messages, auch Female Solidarity. Da ist ja dieses Stück eigentlich über ein toxisches Matriarchat ein Gegenentwurf. Wie war das für Sie? Hat sich Ihnen das sofort erschlossen? Das müssen wir jetzt gerade im Augenblick spielen?
Also toxisches Matriarchat weiß ich gar nicht. Es geht ja eher darum, dass sozusagen das Ergebnis zu sehen von Frauen, die eigentlich unter einem Patriarchat gelitten haben. Oder also nicht unter einem sehr pervertierten Patriarchat, was sehr viel mit Gewalt und sehr viel mit Macht und mit sehr viel Gewalt zu tun hatte, mit Missbrauch letzten Endes. Und insofern sind diese Frauen, glaube ich, auch alle massiv geschädigt und sind dann auch nicht unbedingt solidarisch, weil das Problem ja nicht geklärt wird, sondern jede muss eigentlich alleine damit klarkommen und ist selber verletzt oder bis zum gewissen Grade zerstört und findet auch kein Wort oder keine Solidarität. Im Gegenteil, ihre Wut wirft sich dann unter Umständen auf eine Schwester oder auf eine andere, eigentlich unschuldige Person, weil du es ja nur dahin platzieren kannst. Weil du keine Sprache gefunden hast, um das eigentliche Problem anzugehen. Und wenn die Mutter es nicht tut, auch aus Angst oder weil sie nur die schützen will, oder viel Schutz hat ja auch damit zu tun, dass man eben nicht Tacheles redet. Oder es gibt die Sprache schlichtweg nicht. Und ich vermute auch, also wir haben da nicht großartig drüber gesprochen, aber es ist auch zu vermuten, dass es schon über Generationen so ist und betrifft. Also ich als Großmutter war sehr wahrscheinlich auch schon in irgendeiner Weise Opfer oder zumindest habe ich das mitgetragen, das System.
Jetzt sind Sie heute nicht nur als Schauspielerin hier in der Eröffnungspremiere, sondern Sie sind ja auch in diesem Jahr die Jurorin für den Alfred Kerr Darstellerpreis, also der Preis für den besten Nachwuchsschauspieler, Schauspielerin. Das heißt, Sie gucken sich alle 10 Inszenierungen an und entscheiden dann, wer diesen Preis gibt. Welche Kriterien liegen da so zugrunde?
Also ich finde es total aufregend. Ich finde es aber gleichzeitig auch total schön, weil man... Also mein Verhältnis zum Theater ist auch immer wieder sehr gemischt, auch als Zuschauerin. Und gerade wenn man das auch selber macht, ist man, ich hoffe, in der Grundtendenz großzügig, aber man ist auch unter Umständen mehr am Maulen. Und die Sachen, die man dann irgendwie sieht, hier sind einfach sehr, sehr toll. Und das ist sehr beglückend, vermute ich mal. Und die Kriterien haben natürlich damit zu tun, dass man, also ich würde gerne Leuten wirklich einen Lift geben, weil es auch ein wichtiger Preis ist. Ich habe ihn damals gekriegt und es war noch relativ am Anfang und jetzt ist er immer etabliert.
2002 von Elisabeth Trissenaar.
Genau. Und da wussten wir so, das gibt diesen Preis, aber der war noch nicht so etabliert, wie er jetzt ist. Und also es ist, die Verantwortung ist mir bewusst und gleichzeitig würde ich auch gerne natürlich jemandem einen Lift geben, der möglichst viel von diesem Lift hat. Gerade in diesen nicht so unkomplexen finanziellen, kulturellen Zeiten.
Gutes Stichwort.
Genau, da muss man das heute wirklich mitbedenken. Bettina Stucki, ganz herzlichen Dank. Und wir sind sehr gespannt, für wen Sie sich dann am Ende entscheiden werden, wer den mit 5.000 € dotierten Alfred-Kerr-Preis bekommen wird am 18. Mai. Und wenn Sie es nicht gesehen haben und es nicht nach Berlin oder Hamburg schaffen, Bernarda Albers Haus gehört zu den 4 Aufführungen, die von Dreisat aufgezeichnet wurden und dort auch zu sehen sein werden. Schon morgen, am Samstagabend, kann man sich das anschauen.
Genau, danke Bettina Stucki. Und in die Vorfreude heute auf das beginnende Theatertreffen, da platzte diese Nachricht, nämlich der viel kritisierte Berliner Kultursenator Joe Giallo hat den regierenden Bürgermeister Karl Wegner um seine Entlassung aus dem Amt gebeten. Der Grund, die weitreichenden Haushaltskürzungen für den Kulturbereich. Warum er so plötzlich hinwirft, das hat Joe Giallo so begründet, Zitat.
Ja genau, er hat gesagt, die nun geplanten weiteren Kürzungen greifen jedoch zu tief in bestehende Planungen und Zielsetzungen ein, verändern zentrale fachliche Voraussetzungen und führen so zur drohenden Schließung von bundesweit bekannten Kultureinrichtungen. Wir haben uns jetzt vor der Sendung mal umgehört hier beim Publikum bei der Eröffnung des Theatertreffens im Haus der Berliner Festspiele und konnten mit dem Schauspieler Ulrich Mattes, der am Deutschen Theater zum Ensemble gehört, sprechen und haben den gefragt, was er eigentlich davon hält.
Naja, ich muss gestehen, dass mich der Rücktritt in der Form einigermaßen konsterniert hat. Der freundliche, charmante Joe Giallo hat ja die Maßnahmen, die völlig überzogenen Maßnahmen, lange Zeit in einer Weise verteidigt, dass uns allen berlinweit sozusagen die Ohren geschlackert haben vor Entsetzen und vor Verzweiflung. Auch angesichts der Tatsache, dass nun ausgerechnet der Mensch, der sich eigentlich schützend vor die Kultur stellen müsste, mindestens so scharf ist wie sein Kollege vom Finanzressort Stefan Evers und dass er jetzt seinen Rücktritt sozusagen mit Krokodilstränen benetzt, indem er sagt, ja Kinder, so geht's ja nicht, das kann man doch nicht machen, das finde ich geradezu absurd, weil dazu hätte er ein halbes Jahr Zeit gehabt, zu kämpfen für die Kultur und den verantwortlichen Menschen begreiflich zu machen, warum diese Art von Rasenmähermethode nicht nur für Berlin nicht gut ist, sondern einzelne Häuser tatsächlich dazu bringen wird, also wenn nicht gar geschlossen, doch zumindest wesentlich an Strahlkraft und an Produktivität einzubüßen. Insofern begrüße ich diesen Rücktritt. Seine Formulierung finde ich, vorsichtig gesagt, kurios.
Tja, kuriose Begründung. Und da fiel wieder das Wort Schließung von Kultureinrichtungen, diesmal sogar im Plural bei Giallo. So deutlich, würde ich sagen, stand es eigentlich noch nie im Raum. Was hinter diesem plötzlichen Rückzug Giallos steckt, das kann uns unser Kollege Wladimir Balzer erklären, Kulturkorrespondent. Wladimir, der erste Gedanke wäre ja, dass Giallo sich jetzt vielleicht einfach, weil er beleidigt ist, dass er nicht Kulturstaatsminister werden konnte, dass er sich jetzt einfach, dass er so eine Trotzreaktion hier an den Tag legt und sagt, wenn ich schon nicht Kulturstaatsminister werde, dann gebe ich euch noch einen mit zum Abschied.
Es wäre ein guter Ausgang für ihn gewesen, aus dieser Berliner Kulturmisere tatsächlich Kulturstaatsminister zu werden. Im Kabinett von Friedrich Merz ist er nicht geworden. Er hat sich das wochenlang wirklich ausgerechnet, dass das werden kann. Ich habe mich heute auch nochmal in der Berliner Kulturverwaltung umgehört und habe gehört, Cello war zum Teil mit Gedanken wirklich schon halb im Kanzleramt statt in den Niederungen der Berliner Kulturpolitik. Er ist es nicht geworden, Wolfram Weimer ist es geworden, durchaus auch eine umstrittene Figur, das wäre mal ein Thema für sich. Klar, diese zeitliche Koinzidenz, das ist kein Zufall, dass er jetzt sozusagen diese Schockpersonalie, wenn man so will, abgewartet hat und dann diese Entscheidung getroffen hat, denn er hätte sie natürlich schon vor Wochen, vor Monaten treffen können, vielleicht auch sollen.
Man dachte ja eigentlich, der Berliner Senat und die Kultureinrichtungen, die sind jetzt ein bisschen zusammengerückt, die sprechen jetzt ordentlich miteinander darüber, wie es finanziell weitergehen soll. Nach dieser Bekanntgabe von Carlo dürfte das erstmal schwierig werden, oder? Das jetzt einfach so weiterzumachen.
Die reden miteinander, aber sie reden, oder sie haben seit Januar miteinander geredet, aber ohne Joe Carlo, das muss man sich mal vorstellen. Da hat Kai Wegner, also der regierende Bürgermeister, das an sich gezogen, gemeinsam mit der Staatssekretärin Sarah Wedel-Wilson, Kulturstaatssekretärin, dort diesen Dialog anzustoßen mit Intendantinnen und auch Intendanten. Ich habe mich hier auch kurz vor der Sendung nochmal umgehört, habe mit einer Intendantin eines großen Hauses hier in Berlin gesprochen, die meinte, das sind gute Dialoge gewesen, gute Gespräche gewesen. Joe Carlo habe niemand wirklich vermisst. Also in dieser Hinsicht läuft es vielleicht reden wir noch über die mögliche Nachfolge, womöglich darauf hinaus, dass Kai Wegner die Kulturpolitik tatsächlich in sein Haus holt. Das war ja schon mal so bei Michael Müller und auch bei Klaus Wowereit. Das könnte sein, dass es keinen eigenen Kultursenator, Senatorin mehr geben wird.
Bei uns im Programm hat Iris Laufenberg, die Intendantin des Deutschen Theaters, ja gesagt, dass sie geht überhaupt nicht davon aus, dass irgendwas geschlossen wird. Aber jetzt steht es irgendwie im Raum, dass es mögliche Schließungen ganzer Einrichtungen geben kann. Weiß man schon, wen das betreffen könnte? Volksbühne, Deutsche Theater oder so? Gibt es da irgendwelche Informationen?
Also ich würde mal sagen, es war ein dramaturgischer Kniff von Joe Carlo, da so eine Dramatisierung tatsächlich an die Wand zu malen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also der Berliner Senat ist da ja auch zurückgerudert nach dem ersten Schock im letzten Herbst. Da gab es viele Proteste, über die haben wir ja auch berichtet. Das ist de facto ausgeschlossen, dass ein großes, bedeutendes Haus auf Berliner Landesmittel angewiesen ist. Das wäre das Deutsche Theater, das Kinder- und Jugendtheater in der Parkaue, das Maxim-Gorki-Theater. Dass die geschlossen werden, ist de facto ausgeschlossen. Der Imageverlust wäre so massiv. Ich weiß nicht, worauf er sich da bezieht. Vielleicht hat er mehr Informationen. Interview hat er heute abgelehnt, war auch nicht erreichbar. Also wenn überhaupt, dann müssen eher Künstlerinnen und Künstler, freie Künstlerinnen und Künstler, wenn man so will, finanziell dran glauben. Da werden Arbeitsräume, Zuschüsse für Arbeitsräume zum Beispiel gestrichen, eher so im kleineren Bereich. Mal gucken. Also die Sparwelle ist ja noch längst nicht vorbei. Die erste große ist schon mehr oder weniger durch mit den 130 Millionen, die Berlin sparen muss. Es kommt eine neue, die wird deutlich geringer, aber die wird auch nochmal schmerzhaft.
Ganz kurz noch ein Wort zur Nachfolge, weil du es gerade schon angesprochen hast. Kursieren da schon irgendwelche Namen? Ganz kurz.
Also die Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson, die habe ich schon erwähnt, die könnte, wenn es das Senatoren- und Senatorinnenamt noch weiter gibt, womöglich machen. Es gibt noch einen anderen Namen, den ich heute gehört habe, Gonka Türkeli-Dehnert, Kulturstaatssekretärin aus Nordrhein-Westfalen, die in Berlin groß geworden ist, die Berlin gut kennt, die im Moment in Düsseldorf da offenbar einen guten Job macht. Und man hört vom Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, dass er sie ziehen lassen würde nach Berlin.
Okay.
Also müssen wir vielleicht doch nicht das Allerschlimmste befürchten, zumindest nicht in allernächster Zeit.
Vielen Dank, Wladimir Balzer, unser Kulturkorrespondent, mit den ersten Einschätzungen zum Rücktritt von Joe Carlo. Und wie es weitergeht, darüber informieren wir Sie natürlich auch hier in Fazit. Heute sind wir live beim Berliner Theatertreffen, beim Eröffnungsabend. Und wir freuen uns jetzt, dass Jan Friedrich bei uns ist.
Genau. 10 bemerkenswerte Inszenierungen sind ja wie immer eingeladen. Und besonders groß war die Freude bei der Bekanntgabe, wer diesmal ausgewählt wurde, sicher in Magdeburg. Erstmals überhaupt in der Geschichte des Theatertreffens wurde das Theater aus Sachsen-Anhalt eingeladen mit der Inszenierung Blutbuch nach dem Roman von Kim Delorizon. Das Buch wurde sowohl mit dem Deutschen als auch mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Erstmals auch für eine non-binäre Autorin.
Ja, und Erzähler dieser Autofiktion ist eine non-binäre Figur auf Identitätssuche. Also der Autor Kim, wir haben es ja schon gehört, inszeniert hat die Bühnenversion Jan Friedrich. Und Blutbuch, muss man sagen, ist so eine echte Erfolgsgeschichte, Jan. Sie waren damit beim Festival Radikal Jung, glaube ich, in München, ne? Dann wo waren wir noch?
Beim Heidelberger Stückemarkt.
Heidelberger Stückemarkt, genau. Und jetzt Theatertreffen. Ich glaube, die haben das Dreierleitungsteam vom Schauspiel Magdeburg hat mega gefeiert, als es bekannt wurde. Also erstmal herzlichen Glückwunsch sowieso von uns.
Ja, vielen Dank und guten Abend. Ja, wir haben uns alle wirklich wahnsinnig gefreut. Also das ist auch eine Arbeit gewesen, die dem Haus und dem Ensemble und mir und allen Beteiligten sehr viel bedeutet.
So ein Stoff in Magdeburg, da kommt man ja vielleicht nicht sofort drauf, weil eigentlich waren Klassiker geplant. Wie war das denn? Wie konnten Sie denn das Leitungsteam überzeugen, dass es sich auf diesen Stoff einlässt?
Das musste ich gar nicht, weil die Geschichte war so, dass ich eigentlich nur mit Bastian Lomché, das ist einer aus dem Leitungsteam, mit dem saß ich in der
Clara
Bar.
Weide
und neben Clara Weide und Clemens Lerner.
Genau,
und mit dem saß ich in der Bar und habe eigentlich nur von dem Buch, von der Lektüre geschwärmt, die ich gerade in der Hand hatte und gelesen hatte. Und dann hat Basti Lomché zusammen mit dem Rest der Leitung dieses Buch gelesen und die haben ohne meines Wissens den Verlag nach den Rechten gefragt und meinten dann zur Premiere von Wojciech war das damals am Nachmittag vor der Premiere, Jan, komm mal ins Büro, wir haben eine Überraschung für dich. Und dann bin ich ins Büro gegangen und dann meinten die, hey, wir haben die Rechte für Blutbuch gekriegt und wenn du willst, können wir das nochmal ändern. Und das war eine sehr mutige Entscheidung, auch für die Stadt und für das Theater. Allein, also zu sagen, hey, vielleicht scheißen wir mal drauf, ob die Leute uns da die Bude einrennen, sondern wir erzählen das, was uns am Herzen liegt und was uns wichtig ist.
Aber wie hat denn das Publikum dann reagiert in einer Stadt wie Magdeburg? Das ist keine klassische Kulturmetropole fürs Theater. Wie waren denn die Reaktionen?
Super gut. Das ist auch tatsächlich ein super diverses, gemischtes Publikum. Also es ist gar nicht so, dass man sagt, das ist ein queerer Nischenstoff, sondern da sind aus allen Generationen setzt sich das Publikum sehr gemischt zusammen und das holt alle ab. Und wir haben, glaube ich, jetzt in Heidelberg die 21. sehr gut besuchte, volle Vorstellung gespielt. Und das ist total schön, dass das in Magdeburg gerade auch so aufgeht.
Hat das Theater eigentlich neues Publikum gekriegt durch dieses Stück?
Ich hoffe sehr. Also ich denke schon. Also gerade in Magdeburg, wo es jetzt nicht so viel queeres Angebot vielleicht gibt wie in anderen Metropolen, dass das ein Raum für Leute ist, die da eine Zugehörigkeit finden, neu ins Theater gehen als Publikum.
Das ist ja vielleicht auch jetzt eine wichtige Aufgabe fürs Theater, also vielleicht eine wichtigere als die Klassiker zu spielen, vor allen Dingen, weil wir es ja auch mit einem gesellschaftlichen Backlash zu tun haben, mit Blick auf Identitätsfragen, Diversität, Genderfragen, den Einsparungen jetzt für die Kultur. Merkt man da was bei Ihnen in der Arbeit? Spüren Sie, dass sich da vielleicht auch ein Klima verändert?
Ich spüre es insofern, dass wir, glaube ich, als Ensemble, als auch sehr queeres Ensemble, dieses Stück jetzt mit einer anderen neuen Dringlichkeit und Haltung präsentieren. Und ich finde es total schön, dass wir so am Anfang des Theatertreffens platziert sind in so einer prominenten Position, weil ich denke, das Buch und diese non-binäre Erzählstimme, die sehr viel Empathie schafft und um Empathie wirbt, wichtiger denn je ist.
Ja, es geht nämlich schon am Sonntag, glaube ich, los.
Morgen.
Ah, morgen, am Samstag tatsächlich.
Morgen und Sonntag dann.
Genau, und am Sonntag. Magdeburger Inszenierung von Blutbuch. Jan Friedrich, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung
waren. Ja, und viel Erfolg für die erste Theatertreffen-Aufführung hier.
Dankeschön, danke.
Danke. Ja, und wir haben gerade über eine Identitätssuche gesprochen und jetzt geht es um eine Suche nach sich selbst, um eine Familiengeschichte. Unser Deutschlandmärchen ist eine der 10 eingeladenen Inszenierungen bei diesem Theatertreffen. Erzählt wird die Familiengeschichte von Dinjer Güjeter. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass der Roman den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat, unser Deutschlandmärchen. Hakan Savaş-Mitjan hat daraus ein Theaterstück gemacht oder besser gesagt eine Musikrevue mit Dialogen.
Unser Deutschlandmärchen, das erzählt auch die Mutter-Sohn-Geschichte der beiden Hauptfiguren. Ähnlichkeiten mit den Biografien der Beteiligten, also vom Buchautor und dem Regisseur bis zu den Hauptdarstellern Tana Sahintürk und Sesede Tercihan sind keineswegs zufällig. Alle entstammen der zweiten Einwanderergeneration. Alle waren in den 90er Jahren Teenager und das erklärt auch vieles von der Musikauswahl an dem Abend. Viel oft gehörte Hits sind dabei in einer Geschichte, die so auf den Theaterbühnen noch nicht oft gehört wurde. Das zumindest meint unser Kollege Gerd Brendel.
Theater.
Was ist
Theater, was ist das? Fragt die Mutter ihren Sohn in Unser Deutschlandmärchen. Was ist das? Vielleicht der Ort, um genau diese Geschichte zu erzählen.
Maria, ich bin Fatma.
Von Fatma aus der sogenannten Gastarbeitergeneration.
Maria, ich lebe schon seit 14 Jahren hier in Deutschland und ich habe immer noch kein Kind.
Und ihrem lang ersehnten und erflehten Wunschkind.
Ich bin dein Sohn. Ich töte dich mit einer Begierde. Schamlos.
In Unser Deutschlandmärchen spielen die zwei und nur sie die Lebensgeschichten der Eltern und Großeltern von Thessaloniki und Anatolien und die eigene im alles andere als märchenhaften Deutschland.
Hier ist eine Sache sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt das nicht kategorisieren und sagen, es ist ein Theaterabend über eine türkische Familie.
Denn die hat es in den letzten Jahren im Theater, im Kino oder im Fernsehen schon oft gegeben, sagt Regisseur Hakan Savaş Mican. Nein.
Es ist ein Theaterabend über eine Arbeiterklasse und die sind zufällig türkisch.
Aber vor allem ist es ein Stück über eine starke Frau aus dieser Klasse, die sich vielleicht nichts unter Theater vorstellen kann, aber die weiß, was Solidarität unter Arbeiterinnen bedeutet. Sesede Tersian spielt ihre Verzweiflung, ihren Trotz und die Bitterkeit so fernsehrealistisch, dass es selbst der theaterfernen realen Fatma gefallen könnte, wenn die nicht immer selbst bei ihrer Lieblingsserie vor dem Fernseher einschlafen würde. Rührend die Szene, in der Tersians Bühnenpartner, Taner Şahintürk, in der Rolle des Sohns, seiner Mutter vom ersten ersparten Geld hochhackige Pumps kauft. Es ist einer der Momente, in denen Sohn und Mutter zum Mikrofon greifen. Die Band fängt an zu spielen und die Bühne verwandelt sich in einen türkischen Musikclub. Mutter Fatma singt Arabesque Evergreens, Sohn Dinscher, Herbert Grönemeyer und 90er-Jahre-Rock. Der Konflikt ist vorgezeichnet, denn Dinscher will raus aus der Fabrik, will schreiben, will zum Theater. Das erinnert an eine andere Aufstiegsgeschichte aus der Arbeiterklasse, die von Didier Eribon und seiner Autobiografie erzählt wird. Allerdings mit einem Unterschied.
Da spielt das Gefühl von Scham eine ganz große Rolle. Das Gefühl von Scham hatte ich als Kind der deutschen Gesellschaft gegenüber, der Kunstwelt gegenüber. Aber meine Mutter hatte dieses Gefühl nie. Und das war mir wichtig, an dem Abend eine Frau auf die Bühne zu bringen, die so stolz ist mit dem, was sie ist, wo sie herkommt und was sie dem Kind gibt.
Irgendwann sagt Fatma als Rentnerin in Deutschland, Gastarbeiterin? Arbeiten tue ich zwar nicht mehr, aber Gast bleibe ich hier mein Leben lang. Wenigstens im Theater hat Fatma, die deutsche Arbeiterin aus Anatolien, endlich ein Zuhause gefunden.
Und zwar im Stück Unser Deutschlandmärchen, inszeniert von Hakan Savaş Mican und zu sehen hier beim Theatertreffen. Von dort kommt auch diese Fazitausgabe. Und falls Sie es nicht nach Berlin schaffen, Unser Deutschlandmärchen können Sie auch auf Dreisat sehen. Dort gibt es nämlich vier der hier gezeigten Inszenierungen auch als Film zu sehen. Neben Ersan Montags Double Serpent und Die Gewehre der Frau Carrar, Würgendes Blei von Luise Vogt. Das alles dann in den kommenden Tagen auch bei Dreisat.
Genau, und wir stehen jetzt hier bei der Premierenparty. Die dünnt sich ein kleines bisschen schon aus, ist aber eigentlich noch durchaus belebt. Die Leute genießen diesen Abend, obwohl es ein schwieriger Anfangsabend war. Das muss man einfach
düster,
so sagen.
Sehr schwer.
Und wir können jetzt mit der Frau sprechen, die das Ganze hier zusammenhält, das gesamte Festival, Nora Hertlein-Hall. Zum zweiten Mal leitet die Österreicherin das Theatertreffen und das in einer Zeit, die keine einfache ist. Wir hatten es heute in der Eröffnungsrede von Claudia Roth gehört und auch beim Intendanten der Berliner Festspiele, Matthias Pees. Man sieht die Gegenwart wirklich in nicht so positivem Licht und das spiegelt sich jetzt auch im Festival, oder, Frau Hertlein-Hall?
Ja, schönen guten Abend, schön, dass Sie noch da sind und live dabei sind. Es ist in der Tat auch heute der Eröffnungsabend ein beklemmender Stoff. Man hat richtig gemerkt, wie die Leute ganz physisch angespannt waren während der Aufführung und dann ganz fest ausseufzen mussten am Ende. Das spiegelt eine Zeit wieder, in der man nicht so viel Hoffnung sieht oder in dem zumindest die hoffnungsvollen Stoffe nicht das sind, was die Leute oder die Kunstschaffenden, die Theaterschaffenden auf der Bühne als am bewegendsten sehen momentan.
Momentan reden wir sehr viel von Kürzungen im Kulturbetrieb. Ist denn schon, also ich meine, die Finanzierung für das Festival ist gesichert, aber spürt man denn schon, wenn man mit den Leuten aus den verschiedenen Theatern spricht, dass da schon etwas von dieser Unruhe und dieser Beklemmung auch angekommen ist?
Ja, natürlich. Wir sind als Theatertreffen ja nicht in einer Bubble, sondern wir arbeiten mit Partnerinnen und Partnern. Wir, also per se, per System, laden andere Häuser hierher ein. Und die, die das schon jetzt zu spüren bekommen haben, natürlich auch die Berliner, aber es ist ja nicht nur Berlin, die, was momentan um die Finanzierung fürchtet, man spürt einfach, dass ein bisschen mehr Angst auch umgeht. Man kann weniger leichtfertig Absprachen machen, man kann, oder leichtfertig macht es eh keiner, muss ich mich korrigieren, weniger, wie soll man sagen, zuversichtlich Absprachen machen. Und es geht einfach überall so ein bisschen der doppelte Boden immer mit. Man muss damit rechnen, was ist denn der Plan B, wenn es nicht klappt, wenn das Geld nicht kommt, wenn irgendetwas zu teuer wird oder so. Das ist auf jeden Fall überall da.
Ein wichtiger Punkt bei diesem Festival ist das Rahmenprogramm. Herrscht da denn wenigstens eine besondere Feierstimmung, denn da gibt es ein Jubiläum?
Ja, absolut. Das Rahmenprogramm ist für uns eine große, große Freude, weil es aus dem Theatertreffen kommt und wieder ins Theatertreffen zurückfließt sozusagen. Und wir da auch einfach ganz verschiedene Formate ausprobieren können. Und da haben wir eben so, auch die internationalen Fellows aus dem internationalen Forum sind da, die deutschsprachigen Fellows sind da. Es ist einfach eine ganz tolle Mischung, die da das Theatertreffen aus sich selbst nochmal aus ganz, ganz anderen Perspektiven zeigt.
Weil das internationale Forum 60. Geburtstag feiert.
Genau, das erste internationale Forum hat damals noch Begegnung junger Bühnenangehöriger geheißen. Das war 1965.
Genau, und darüber können wir jetzt weitersprechen. Erstmal ganz herzlichen Dank, Nora Hertlein-Hall.
Vielen Dank.
Und viel Freude weiterhin beim Theatertreffen.
Sehr gerne.
Ja, und angesprochen wurden schon die Fellows des Internationalen Forums. Und wir freuen uns sehr, fliegender Wechsel hier bei uns am Tisch. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei Fellows hier haben oder zwei Alumnis. Und zwar einen der ersten Teilnehmer des Internationalen Forums. Ich glaube, damals hieß es auch noch gar nicht so. Das ist Hermann Beil, war 1965, glaube ich, war das die erste Ausgabe. Da waren Sie, Herr Beil, dabei. Wir sprechen gleich darüber. Auch jetzt vor kurzem dabei ist Nele Stuhler.
Genau, Dramatikerin, Performancekünstlerin, Regisseurin. Ihre Stücke werden an den großen Häusern inszeniert. Sie war 2016 beim Internationalen Forum dabei und präsentiert in diesem Jahr auch ein neues Stück hier in einer Lesereihe. Erstmal hallo.
Hallo, schön, da zu sein.
Guten Abend.
Guten Abend, Herr Beil. Sie sind Dramaturg und Sie haben mit all diesen großen Theaterleuten, Klaus Peymann gearbeitet und vielen anderen. 2476 Künstlerinnen aus 90 Ländern haben in den 60 Jahren, über die wir jetzt sprechen, am Forum teilgenommen. Können Sie sich erinnern, was damals anders war, Herr Beil? Sie waren ja einer der ersten Stipendiaten dieses Programms.
Ja, ich war beim ersten Mal dabei und bin gewissermaßen jetzt der Dienstälteste. Wir kamen nur aus der Bundesrepublik. Es war also nur national, nicht international. Es waren 6 Damen, 17 Herren. Also merkwürdiges Verhältnis. Regisseure, Dramaturgen, Assistenten, 2 Assistenten, einer davon ich. Kein Bühnenbildner, keine Bühnenbildnerin. Aber es war wie eine frohgemute Klassenfahrt. Und wir hatten da große Freude und großen Spaß dran und auch tolle Erfahrungen machen können. Weil für uns war das natürlich eine Ausweitung. Wir bekamen plötzlich einen gigantischen Horizont geboten. Ich wollte erst gar nicht dahin fahren. Das kam mir wie aus dem heiteren Himmel auf mich zu. Aber man hat mich quasi in Frankfurt richtig dazu verdonnert. Da fahren Sie jetzt hin, das ist Weiterbildung. Und ich fuhr dann aber zurück mit dem Gefühl, das Theater ist die schönste Sache der Welt.
Aber das ist doch großartig, die
Horizont-Erweiterung.
Ja. Hat die bei Ihnen auch so stattgefunden, Nele Stuhler? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Hat es Ihr Schreiben auf den Blick aufs Theater beeinflusst, was Sie hier erlebt haben?
Ich habe, ob es das Schreiben verändert hat, ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich kam nicht aus Frankfurt, sondern aus Gießen, also von der angewandten Theaterwissenschaft. Und da
wurde viel geschrieben.
Nee, da wurde schon auch viel geschrieben, aber heimlich geschrieben. Also da durfte man eigentlich nicht drüber sprechen, dass man schreibt, weil alle anderen Theatermittel wichtiger waren. Aber den Blick aufs Theater hat es auf jeden Fall verändert. Einfach eben, wir waren ja ein internationales Forum und man hatte diese ganzen anderen Theatermachenden aus unterschiedlichen Ländern. Und der Blick von anderen Theaterschaffenden aus anderen Ländern auf das deutschsprachige Theater der war, glaube ich, so das, was auch meinen Blick auf das deutschsprachige Theater total verändert hat, weil die Leute einfach hierher kommen und denken, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Was habt ihr für Mittel? Was habt ihr für Bühnenbilder? Und was erzählt ihr da? Und diesen Blick trage ich, glaube ich, nach wie vor mit mir herum, auch wenn ich selbst auf Proben bin oder im deutschen Theater, im deutschsprachigen Theater bin, dass ich dann denke, stimmt, krass, was ist hier eigentlich los?
Also ein Außenblick, eine Außenperspektive. Herr Beil, Sie halten morgen eine der Eröffnungsreden zusammen mit jüngeren Alumni. Was wollen Sie gerade den jüngeren Leuten mit auf den Weg geben? Was sagen Sie denen?
Das sage ich morgen.
Vielleicht einen kleinen Einblick.
Ich glaube, das Wichtigste ist, und das habe ich damals vor 60 Jahren erfahren, dass Fantasie und Genauigkeit zusammenkommen müssen. Und die Fantasie kann unendlich sein, aber die Genauigkeit, die muss präzise sein. Und wenn die beiden Sachen sich gegenseitig ergänzen und anfeuern, dann können die wunderbarsten Sachen entstehen und die können unendlich anders sein, immer anders sein. Nicht? Also an der Grundsache, dass Leute auf der Bühne spielen und Zuschauer im Zuschauerraum sitzen und zuschauen, an dieser Grundtatsache ändert sich ja nichts. Aber auf der Bühne kann alles immer anders sein.
Jetzt ist ja Theater so eine flüchtige Form und das Geschichtsbewusstsein ist vielleicht nicht bei allen immer so ausgeprägt. Deswegen frage ich mich jetzt, Nele Stuhler, wie ist das, dieser intergenerative Austausch? Wie wichtig ist der für die jüngere Generation auch?
Also ich glaube, das Internationale Forum ist auf jeden Fall dafür total wichtig, dass hier 40 junge Menschen, die Theater machen, rumlaufen und sich irgendwie kritisch an dem reiben, was hier passiert, weil hier dann doch eher etabliertere Positionen zu sehen sind. Und ich finde das, also ich glaube, das bringt allen Beteiligten extrem viel, dass hier einfach 40 Menschen rumlaufen, die vor allem relativ kritisch auf die ganze Sache gucken und dass man sich das einfach leistet, dieses Zusammentreffen sozusagen auszuhalten. Und ich glaube, daraus entsteht ziemlich viel, ja.
Und der Austausch jetzt mit älteren Alumni, wie zum Beispiel mit Herrn Beil, ist das etwas, wo Sie auch sagen, da können wir jetzt wirklich von profitieren?
Ich denke auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen der Fokus jetzt dieses Jahr. Und ich denke auch, dass da viel produktiver Austausch stattfinden kann. Mich würde auch zum Beispiel total interessieren, ob Sie noch mit Leuten befreundet sind von damals vom Forum. Weil bei uns sind echt viele Freundschaften entstanden, die nach wie vor aktiv sind.
Ich war einige Zeit schon mit Kollegen von damals befreundet. Wurde sogar bei einem Patenonkel für seinen Sohn. Aber natürlich im Laufe der Jahre verliert man sich dann doch. Und es wäre interessant festzustellen, wer von denen 23 Menschen von damals überhaupt noch lebt. Ja.
Dann sind wir ganz gespannt auf Ihre Rede morgen, Hermann Beil, hier beim Theatertreffen bei 60 Jahre Internationales Forum. Das eröffnet morgen Nachmittag. Und da gibt es dann auch schon die ersten künstlerischen Arbeiten zu sehen. Und zwar auch Lesungen. Nele Stuhler wird auch ein neues Stück vorstellen, oder?
Es ist nicht ganz neu, es wurde schon uraufgeführt im
Residenztheater. Okay,
aber
ein halb neues Stück.
Aber genau, in Berlin neu.
Es gibt so Lesungen,
Text,
Tisch, Wasserglas heißen die. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so die Wiedereinführung des Stückemarkts durch die Hintertür oder so. Wäre schön.
Ja, ich finde es auch eine gute Sache, weil ich bin nie zum Stückemarkt eingeladen worden. Insofern ist es auch für mich die Hintertür, hier zu lesen.
Genau. Dann ganz herzlichen Dank an Nele Stuhler und Hermann Beil für Ihre Zeit und viel Spaß beim Austausch jetzt beim Internationalen Forum.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, eine Produktion, auf die wir uns ganz besonders freuen, ist Kontakthof Echoes of 78. Eine Produktion des Tanztheaters von Pina Bausch, eine Art Reenactment der legendären Kontakthof-Arbeit, eine Weiterführung dieser Arbeit aus dem Jahr 1978. Der Titel verrät es ja schon, Salomon Bausch, Sohn der großen Choreografin Pina Bausch. Er ist auch Gründer der Pina Bausch Foundation und hat schon seit längerer Zeit die Idee gehabt, das Werk mit der Originalbesetzung nochmal aufzuführen und weiterzuführen, 46 Jahre danach. Kontakthof ist ja eines der Schlüsselwerke Ihrer Mutter. Sie waren noch nicht auf der Welt, als es uraufgeführt wurde, aber können Sie sich womöglich daran erinnern, wann Sie es zum ersten Mal gesehen haben und was es mit Ihnen gemacht hat?
Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber ich weiß, dass es sehr früh sein muss, weil es irgendwie ein Stück ist, was immer schon da war, was ich sehr oft gesehen habe in ganz verschiedenen Besetzungen und was, an den, dass ich sehr schöne Erinnerungen habe, auch an die Musiken, an das, was da für ein Gefühl entsteht. Und das ist was, was sehr, sehr lange nachhalt bis heute.
Wie kam es denn jetzt zu dieser Idee, dieses Stück nochmal aufzuführen, mit Tänzern auch von damals, einige zumindest? Weil dieses Arbeiten mit alten Tänzern oder älteren Tänzern, das hat Pina Bausch ja auch ganz selbstverständlich gemacht. Da waren es eben nicht nur Junge. Aber wie kam es jetzt zur Idee, diesen Abend nochmal für ein heutiges Publikum zu inszenieren?
Und einen Abend über den Abend ja gleichzeitig auch, also eine Weitererzählung davon.
Also als das Stück 1978 entstand, da waren alle noch jung tatsächlich. Und mir wurde immer wieder erzählt, dass Pina sich damals schon vorgestellt hatte, wie es wohl wäre, dieses Stück nochmal zu sehen mit der Originalbesetzung, aber wenn alle viel älter wären. Und jetzt konnte sie natürlich die Zeit nicht vorwärts drehen. Aber als das dann sozusagen in den letzten Jahren immer wieder von Mitgliedern aus der Originalbesetzung erwähnt wurde, habe ich jetzt irgendwie gedacht, wir müssen das jetzt mal angehen, weil das ist jetzt mittlerweile 46 Jahre was im November später. Und ich dachte, jetzt ist ja spätestens der Zeitpunkt. Und ich hatte dann angefangen, mit denen aus der Originalbesetzung, die noch leben, einige sind auch verstorben, zu telefonieren und bin da erstmal auf ein großes positives Feedback gestoßen. Habe dann aber auch, eigentlich war ursprünglich die Idee, dann die fehlenden Plätze sozusagen zu besetzen mit Leuten, die kurz später in das Stück nachgerückt sind. Und irgendwann rief mich dann Meryl Tankard an, die eine derjenigen ist, die ich aus meiner Kindheit kaum noch kenne, die ich in dem Stück nicht gesehen habe, aber die sozusagen das ganz zentral geprägt hat, eine der beiden Hauptrollen da drin. Und die danach aber einen ganz eigenen Weg gegangen ist und selbst eine namhafte Choreografin heute ist und auch Filmemacherin. Und die hat mich dann irgendwann angerufen und sagte, ja, Salomon, ich habe zwar ja gesagt, aber irgendwie ich habe Zweifel, ob das wirklich funktioniert, ob das so funktioniert, wie du dir das vorstellst, und kann ich was anderes vorschlagen? Ich habe gesagt, ja klar, bitte. Und dann hatte sie die tolle Idee, die Plätze, die eben nicht nachzubesetzen, sondern wirklich diejenigen, die nicht auf der Bühne sind, dass die auch die Leerstellen bleiben. Und das fand ich schon eine sehr, sehr starke Idee. Und sie hat dann Material aus unserem Archiv genutzt, von 1978, gefilmt von Rolf Borczyk, das dann in die Bühne projiziert wird. Vorne auf so einen unsichtbaren Schleier und hinten in das Bühnenbild, wo es sowieso eine Leinwand gibt im Bühnenbild. Und dadurch begegnen die Tänzerinnen heute ihren jüngeren Selbst von damals, aber auch denjenigen, die jetzt nicht mehr dabei sind.
Also wir haben den Abend ja noch nicht gesehen, wir freuen uns wirklich sehr darauf, aber alles von allen, die den schon gesehen haben, höre ich, dass das unglaublich berührend ist, dass da wahnsinnig viel geweint wird, auch vor Rührung und Ergriffenheit, vor allen Dingen wahrscheinlich in Wuppertal, aber auch andernorts. Geht Ihnen das auch so? Ist das etwas, was Sie auch wegen diesem Rückblick in Ihre eigene Vergangenheit berührt?
Also für mich ist es sehr schön, diese TänzerInnen wieder auf der Bühne zu sehen. Manche habe ich über viele Jahre auf der Bühne gesehen und jetzt länger nicht und jetzt wieder. Und ein paar habe ich nie auf der Bühne gesehen, weil die tatsächlich die Kompanie verlassen haben, bevor ich das Stück kennengelernt habe. Und das ist schon sehr schön, auch einfach, was da zwischen denen passiert. Also ich war am ersten Tag dabei, als die sich wiedergesehen haben. Manche haben sich natürlich zwischendurch immer wieder gesehen, andere haben sich über 40 Jahre nicht gesehen. Und das hat mich schon sehr berührt. Und allein das war schon für mich in dem Moment es wert, dieses Projekt zu starten. Und was dann noch alles daraus entstanden ist, ist natürlich umso besser.
Ihre Mutter ist 2009 gestorben und jetzt ist die Frage, wie umgehen mit diesem Erbe? Also man kann die Stücke immer wieder spielen, aber was macht man damit, um sie vielleicht weiterzuentwickeln? Es ist ja jetzt eine Form zu sagen, wir geben dem Ganzen eine neue Form und bringen das wieder auf die Bühne. Aber wie schwierig ist es, diese Balance hinzubekommen, das Erbe einerseits zu bewahren und gleichzeitig aber auch irgendwie in die Zukunft zu entwickeln?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch jeden Tag stellen. Also ich habe jetzt hier keine fertige Antwort für Sie, was Sie wahrscheinlich nicht überrascht. Ich glaube, also wir haben einfach festgestellt, dass es einen unglaublichen Reichtum in diesen Stücken gibt und was es auch was auch Schönes Neues entstehen kann, wenn neue Generationen damit in Kontakt kommen. Sowohl in Wuppertal, aber wir arbeiten auch mit vielen Kompanien weltweit oder stellen sogar Kompanien für bestimmte Stücke zusammen. Und natürlich geht es meistens darum, wirklich das Stück als das zu erhalten, was es ist. Und dann ist aber die Frage, was ist denn das? Was macht denn das Stück eigentlich aus? Und das ist schon was, wo wir wirklich immer im Austausch sind mit denjenigen, die das dann beibringen. Also das sind dann immer ehemalige TänzerInnen aus der Kompanie. Und da ist auch sehr schön, dass es gibt auch unterschiedliche Ansätze natürlich. Und wir schätzen auch diesen Pluralismus, weil ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Und das ist sehr schön. Aber dieses Projekt Contact of Echoes of 78 ist wirklich eigentlich ein Paradebeispiel, finde ich, dafür, wie sozusagen eigentlich dieses Stück, ich glaube, es bleibt in seiner Substanz erhalten und trotzdem gibt's einen anderen Blick darauf heute von jemand anders. Und das ist total spannend, aber das ist natürlich auch ein besonderer Glücksfall, den man nicht so einfach wiederholen kann.
Auf jeden Fall ein Glücksfall, der ein Höhepunkt des Theatertreffens sehr wahrscheinlich sein wird.
Wir und für alle, die Karten haben wahrscheinlich.
Ja, genau. Salomon Bausch, Sohn der Choreografin Pina Bausch, Gründer und Vorstand der Pina Bausch Foundation. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Vielen Dank Ihnen.
Dankeschön. Ja, wir sind heute Fazit live bei der Eröffnungsfeier des Berliner Theatertreffens. Es ging relativ früh zu Ende, deswegen ist es hier schon im Hintergrund ein bisschen leiser als sonst, wenn wir von hier senden. Da ist es dann doch etwas lauter. Und End of Life, also das Ende des Lebens, das wird auch ein Thema sein.
Da haben wir es wieder, dass es die wirklich schwierigen Themen sind, die uns hier beim Theatertreffen begleiten.
Genau, willkommen am Abgrund.
Ja, ne? Da sind wir jetzt wieder.
Und dieses End of Life, das kommt vom Wiener Medienkunstkollektiv Darum. Es ist die erste Produktion des Theatertreffens, die sich in der virtuellen Realität abspielt und trotzdem so die Theatertreffen-Jurymitglieder in ihrer Begründung, sei bei End of Life alles echt, denn die virtuelle Realität ist hier Form und Thema und damit auch selbst schon längst Realität. Eine Realität, die nicht nur die Theatertreffen-Jury überzeugt hat, sondern auch das Publikum neugierig gemacht hat.
Die Karten sind eigentlich
sofort ausverkauft.
Man bekommt eigentlich das gar nicht mehr zu sehen, wenn man nicht längst sich darum gekümmert hat. Aber was erwartet die glücklichen Kartenbesitzer da eigentlich? Gerd Brendel ahnt es.
Welcome to IRL. Today you will start.
Willkommen in der Theaterwelt des Wiener Performance-Duos Darum. Die Darstellerin sieht aus wie eine sprechende Roboterpuppe, aber dafür kann nur ich sie sehen durch eine Virtual Reality-Brille. End of Life. Lebensende heißt die Installation und es geht genau darum.
You will personally decide the future of imaginary reality landscapes.
Zu entscheiden, welche vom Computer erschaffenen imaginären Landschaften weiter existieren oder gelöscht werden sollen.
Wir möchten mit dem Medium der Virtual Reality etwas erzählen über genau diese Frage von Virtualität, von Emotionen und menschlichen Beziehungen.
Kai Krösche und Viktoria Halper sind zusammen das Performance-Medienkunstkollektiv Darum. Neben menschlichen Beziehungen geht es bei End of Life vor allem um Endlichkeit, erklären sie im Zoom-Interview.
John, is that you?
Denn die virtuellen Welten, die die Besucher aussortieren sollen, werden auch noch von virtuellen Doppelgängern Verstorbener bewohnt. Also ist End of Life
ein Stück über Datenschrott?
Fragte Theatertreffen-Juror Martin Thomas Pesel, um sich gleich selbst die Antwort zu geben.
Ja, aber ich kann Ihnen versichern, das Gegenteil ist der Fall. In End of Life geht es buchstäblich um Leben und Tod.
Wie fast immer in den Projekten von Darum, in den digitalen wie den analogen. Nur was, wenn, dank künstlicher Intelligenz, sich eines Tages virtuelle Internetwelten nicht mehr einfach abschalten ließen?
Ja, das ist natürlich eine realistische Gefahr, glaube ich. Algorithmen könnten natürlich zu Schlussfolgerungen kommen, algorithmisch, dass sie sich selbst erhalten wollen.
Für Kai Krösche und Viktoria Halber ist Virtual Reality vor allem ein neues Medium, um Geschichten zu erzählen. Bleibt dabei das analoge Theater auf der Strecke?
Für uns ist End of Life oder das Spiegelbild zu der Realität. Die minus eins, ist das eine Eins? Weil wenn nein, aber es ist auch nicht eine Eins so ganz. Und das Spiegelbild ist natürlich auch nicht die Realität, aber es sieht trotzdem aus wie sie.
Wem das zu kompliziert ist, kann sich auch einfach in den virtuellen Welten verlieren. Immerhin, wie beim realen Theater gibt es ein Schlussbild. Nur danach fehlt etwas, was für viele auf und vor der Bühne zu den schönsten Momenten eines Theaterabends gehört.
Kein Applaus bei unseren Produktionen.
Kein Applaus am Ende von End of Life. Warum? Darum, weil das Leben in virtuellen Landschaften, egal wie lange es währt, in dieser Installation von Darum ziemlich einsam gelebt, gestorben und abgeschaltet wird. Nach circa 2 Stunden nehme ich die Virtual Reality Brille ab. Ein dankbarer Seitenblick auf die Besucher neben mir, kurz die Hände aneinander gerieben. Ja, alles echt, alles analog, kein Spiegelbild. End of Life macht Lust auf das reale Leben.
Tja, und wir sind ganz real hier im wahren Leben, im Haus der Berliner Festspiele bei dem Eröffnungsabend des Berliner Theatertreffs. Ist jetzt ein bisschen gemein, dass wir Sie jetzt so neugierig gemacht haben auf den Abend, weil es gibt ja überhaupt keine Karten mehr dafür. Tut uns leid, End of Life vom Berliner Kollektiv. Darum müssen Sie dann, wenn Sie hier nicht weiterkommen, vielleicht dann doch nochmal nach Wien fahren.
Ja, und es zeigt sich aber, dass ein großes Interesse auch besteht an diesen neuen Formen. Und es ist auch sehr interessant, dass Sie eingeladen wurden, genauso wie eben die anderen Aufführungen auch von der Theatertreffen Jury bei dieser 62. Ausgabe. Hieß es schon im Vorfeld, dass da so eine Mollstimmung herrscht über den Premieren. Wir haben es heute mehrfach gehört. Bernarda Alba hat uns schon mal ordentlich durchgeschüttelt, emotional. Bei uns ist jetzt Sabine Leucht von der KritikerInnen-Jury. Schönen guten Abend, Frau Leucht.
Guten Abend.
Guten Abend.
Hätten Sie denn, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, mit diesem Abend das Theatertreffen begonnen, mit so einer wirklich sehr deprimierenden Geschichte?
Ich hätte es nicht gemacht, aber ich glaube, es gab auch einfach handfeste Gründe, das zu tun, weil ich weiß nicht, ob das vorhin schon mal jemand gesagt hat, es einfach ein großes Bühnenbild ist und viel Technik, die aufzubauen war. Und das hatte tatsächlich eher so dispositorische Gründe. Und es passte dann vielleicht auch sehr gut zu der Rede von Matthias Peace, oder er hat es erst danach geschrieben.
Genau, denn er hat ja davon geredet, dass wir uns quasi jetzt im Abgrund befinden.
Sabine Leucht, die Jury hat 738 Inszenierungen gesehen und wir haben relativ viele Newcomer in diesem Jahr. Ich glaube, 7 Uraufführungen gibt es und wir erinnern natürlich auch an René Polisch, den verstorbenen Dramatiker. Seine Inszenierung Ja, nichts ist okay mit Fabian Hinrich, dieser große Soloabend, ist an der Berliner Volksbühne zu sehen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Hommage an René Polisch, also da kann man nicht so ganz dran vorbei, oder?
Ja, ich meine, es ist natürlich eine Hommage an René Polisch. Es ist ja seine letzte Arbeit eben. Er ist ja dann 2 Wochen danach gestorben. Aber auch der Titel, also wir haben ihn natürlich nicht wegen des Titels eingeladen. Er passt jetzt aber auch wunderbar zu dem Mollton. Ja, nichts ist okay, ist auch, könnte auch so ein famous last word eigentlich sein. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr berührender Abend, der versucht, über diese Zeit nachzudenken in einem ganz intimen Setting mit einem sehr, sehr großartigen Performer. Man hätte wahrscheinlich auch so den Abend auf jeden Fall berücksichtigen müssen.
Ja, es ist ja so, dass auch wirklich andere dunkle, düstere Abende eingeladen wurden. Also Ersan Montags Double Serpent aus Wiesbaden zum Beispiel, aber natürlich auch das Extremtheater von Florentina Holzinger, Sancta, was ja dann aus dieser Düsternis eine große Empowerment wieder mal inszeniert.
Wir können mal einen Eindruck davon kriegen, so ein Song von Sancta, dieser Hindemith-Oper, die dann aber in sehr, sehr moderne Klänge überdriftet. Wir hören mal kurz rein. Be it, wenn das nicht empowernd ist, ehrlich jetzt.
Ist es für Sie jetzt schon spürbar, dass diese Stimmung, von der wir heute den ganzen Abend gesprochen haben, sich auf die Theater niederschlägt? Also gerade auch bei den Spardebatten. Sie sind ja schon wieder unterwegs, schauen sich neue Stücke an fürs nächste Theatertreffen. Merken Sie da in den Häusern, dass da reagiert werden muss auf zu knappe Kassen, um noch so zu inszenieren wie vorher?
Ich glaube nicht, aber also da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht in der Weise drauf geachtet. Also es bleiben weiterhin Themen, die sich mit einer gewissen Krisenhaftigkeit beschäftigen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, das schon.
Ja, dann
auf jeden Fall bedanken wir uns.
Ganz herzlichen Dank.
Sabine Leucht von der Theatertreffen Jury und wir sind gespannt schon auch auf die nächsten Einladungen dann nächstes Jahr.
Sehr gerne.
Und wir hören hier so einen ganz leisen Sound, der sich so ranschleicht. Das ist Musik aus End of Life. Das werden all die verpassen, die kein Ticket bekommen haben, aber vielleicht dann doch in Wien noch sehen. Aber vielleicht, es gibt ja immer noch Restkarten, vielleicht gibt es auch noch die Chance, diese Produktion zu sehen. Es ist zumindest jetzt mal ein akustischer Eindruck davon. Und damit verabschieden wir uns heute Fazit live von der Eröffnungsfeier des Berliner Theatertreffens.
Genau, und wir bedanken uns bei unserem Team, bei Linda Schildbach, bei Corinna Franke, Jochen Hindenburg, Thorsten Juch und Luise Oberhauser. Ganz herzlichen Dank.
Und jetzt lassen wir Sie noch in den Abend. Wir entlassen Sie in den Abend mit diesen Klängen.
Vom Theatertreffen 2025.
Wir wünschen eine gute Nacht und wenn Sie hierher kommen, viel Spaß beim Theatertreffen. Bis zum 18. Mai geht es und wir werden Sie natürlich auch in Fazit und in unseren anderen Sendungen im Programm immer wieder informieren über all das, was hier passiert.